Ja, liebe Gemeinde, ich habe gestern erfahren, dass ich einen Ruf habe. Liebe Beate, du hast das so schön in der Mail geschrieben. Über die Jahrzehnte, immer wenn wir kamen, schien die Sonne. Nun, heute scheint sie noch nicht. Wir hatten aber unterwegs blauen Himmel. Und zwar nicht wenig. Also von daher gibt es noch Hoffnung. Und auch wenn sie nicht scheint, wir sind da und in Gemeinschaft mit euch freuen wir euch zu feiern. Von unserer Gemeinde, Stuttgarter Gemeinde, herzliche Grüße. Hat auch unsere neue Angestellte, die Anne, extra mir noch aufgegeben. Ja, als Predigttext habe ich, wie Rita schon angedeutet oder gesagt hat, den Abschnitt aus dem Matthäusevangelium gewählt, den die Perikopen für heute vorgeben. Die letzten 5 Verse des Evangeliums. Der Evangelist Matthäus entwirft hier eine rührende Szene. Es kommt so viel Menschlichkeit und Göttlichkeit in dieser Szene vor. Er verzichtet, wie schon Markus und Johannes, auf eine Darstellung der Himmelfahrt Jesu. Sie wird bei Matthäus nur angedeutet. In den Worten, sie gingen auf den Berg. Stattdessen wird aus diesem letzten Teil des Evangeliums das erste Kapitel einer unendlich neuen Geschichte. Geht hin in alle Welt und die Folgen. Bevor ich den Text selber lese, möchte ich nur kurz skizzieren, was davor geschehen war. Denn Kapitel 28 beginnt quasi mit der Auferstehung Jesu. Nachdem er gekreuzigt und gestorben war, geschah früh am Sabbat ein Erdbeben und ein Engel Gottes wälzte den Stein vor dem Grab weg. Den Frauen, die gekommen waren, um nach dem Rechten zu gucken, verkündete dieser Engel die Auferstehung Jesu, verbunden mit dem Befehl, dies den Jüngern zu sagen. Sie rannten sofort los und unterwegs begegneten sie Jesus selbst, der ihnen das Gleiche sagte. Habt keine Angst, aber sagt es den anderen. Und in Galiläa treffe ich sie alle wieder. Inzwischen hatte die erschreckte Wachmannschaft am Grab den führenden Priestern von dem nun leeren Grab erzählt und Bestechungsgeld bekommen, um die Lüge zu verbreiten, die Jünger Jesu seien nachts gekommen und hätten seinen Leichnam gestohlen. Und dann folgt unser Text. Ich lese aus Matthäus 28 die letzten 5 Verse. Die 11 Jünger aber zogen nach Galiläa zu dem Berge, zu dem Jesus sie befohlen hatte. Und als sie ihn sahen, huldigten sie ihm. Einige aber zweifelten. Da trat Jesus zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht übertragen im Himmel wie auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis diese Weltzeit sich vollendet. Soweit der Text. Anspruch und Zuspruch, Auftrag und Trost. Leider ist der Auftrag auch der große Missionsbefehl genannt durch die Zeiten recht absolut geworden. Und der Zuspruch ist leider auch bei vielen zu einer Selbstverständlichkeit mutiert. Aber mehr dazu später. Lass uns heute dem Text einfach mal entlang gehen. Wie wenn wir die Jünger und Jüngerinnen auf diesen von Jesus bestimmten Berg begleiten. Wie so oft, wenn er etwas Entscheidendes sagen wollte, ging Jesus auf einen Berg. Wir wundern uns zwar ein wenig, warum ein Berg in Galiläa und warum nicht Jerusalem? Galiläa war Provinz und nicht hoch geachtet. Nun, hier hatte Jesus seine Zeit als Wanderprediger begonnen. Hier hatte er seine Jünger erwählt. Hier hatte er unterrichtet und auch ausgesandt. Und bereits beim letzten gemeinsamen Mahl in Jerusalem hatte er den Termin in Galiläa mit ihnen ausgemacht. Galiläa kann auch symbolisch stehen für irgendwo und überall. Die 11 Jünger sahen nun Jesus und als erstes, sagt Matthäus, warfen sie sich vor ihm nieder. Sie huldigten ihm. Wie oft hatte er sie um sich gesammelt und ebenso oft hatten sie staunend seinen Reden zugehört. Aber dieses Mal war doch alles anders. Jesus war anders. Er war nicht mehr der Irdische, der Rabbi, der Freund, der mit ihnen durch die Wiesen und Felder und Dörfer ging, sondern er war nun der Ewige. Nicht mehr der, der nach Jerusalem gehen würde, sondern er war jetzt der Auferstandene. Sie erkannten das irgendwie und beteten ihn an. Einige aber hatten noch Zweifel. Ein paar Worte, schnell noch an Vers 17 angehängt, ganz nüchtern, verständlich und so menschlich. Matthäus schweigt die Zweifler nicht tot, kommentiert sie aber auch nicht, als wenn er sagen will, Zweifel dürfen sein. Jesus hatte auch Zweifler und das Zweifeln nie bestraft. Als Petrus beim Gehen auf dem See Genezareth plötzlich Zweifel gekommen waren und er zu sinken drohte, fragte Jesus ihn zwar, warum zweifelst du? Aber er rügte ihn nicht. Und auch den Zweifelnden, so wird er genannt, Jünger Thomas, schickte er wegen seines Zweifels nicht zur Strafe vor die Tür. Zweifler sind keine schlechteren Christen. Und Glaubensstarke sind auch nicht gleich Fortgeschrittene. Aber Zweifel müssen nicht das letzte Wort haben. Denn Jesus hat stets ein größeres Wort. Und das sprach er jetzt aus. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Nicht Gewalt, wie es in manchen Übersetzungen steht. Nicht Gewalt, wie die Welt Macht oft versteht. Nicht Gewalt, die ohnmächtige Ängste auslöst, die Menschen in Schach hält und ihre Möglichkeiten verkümmern lässt, sondern die Macht Gottes, die Menschen erst Menschen sein lässt, die den Teufel, den größten Feind Gottes und seine Macht zwar ernst nimmt, aber die Macht des Auferstandenen dagegen hält, die Macht Gottes im Himmel und auf Erden. Irdische Mächte regieren für unser Empfinden manchmal recht lange, aber verhältnismäßig kurze Zeit. Gottes Liebe aber bleibt in Ewigkeit. Darum, sagte Jesus jetzt, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Übrigens, diese sogenannte trinitarische Formel, so wie sie hier steht, gibt es nur dieses eine Mal im Neuen Testament. Und sie steht hier nicht als trinitarisches Glaubensbekenntnis, sondern gehörte zur Taufformel. Sie wurde erst später, zum Beispiel in der Verfassung des Nizänischen Glaubensbekenntnisses 381 nach Christus, festgelegt. Darum gehet hin. Jesus Christus, der auferstandene Sohn Gottes, sendet. Dieses Mal war die Sendung nicht eine zeit- und raumbegrenzte, wie in Matthäus 10, als Jesus die namentlich genannten 12 Jünger in die Dörfer und Städte aussandte, mit der Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Lesen wir in Kapitel 10. Sie gingen damals mit dem Auftrag los, setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht allein zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Jetzt aber trat Jesus als Herr der Welt auf und wies sie in den Bereich ihrer neuen Aufgabe ein. Gehet hin und machet zu Jünger alle Völker. Dieser Auftrag ist nicht nur universell zu verstehen, sondern auch ewig. Das heißt, er gilt auch uns und unseren Nachkommen. Gehet hin, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Landläufig verbinden wir diesen sogenannten Missionsbefehl gedanklich mit Menschen, die zur Vorbereitung auf eine Missionsbibelschule gehen, sich einer Missionsbehörde anschließen und in ein fernes Land ausreisen, um dort heidnischen Völkern das Evangelium Jesu zu predigen und christliche Gemeinden zu gründen. Alles Mögliche gehörte und gehört immer dazu. Abenteuer, Gefahren, riesigen Glaubensmut und manchmal der Tod. Als Kind genoss ich sehr die Veranstaltungen in meiner Heimatgemeinde mit Missionaren auf Heimaturlaub. Da kam die große weite Welt in unsere kleine abgelegene Landgemeinde. Leider erst viele Jahre später erfuhr ich von groben Fehlern, die im Namen Jesu mit dem Auftrag "Mache zu Jüngern" begangen wurden. Vielfach wurde Bekehrung betont. So und so viele Neubekehrte. Zahlen waren wichtig und sie imponierten uns. Aber Jüngerschaft, Nachfolge Jesu, wurde eher vernachlässigt. Selbst der große Evangelist und Missionar Dwight Moody sagte mal, im 19. Jahrhundert war das, die Welt geht zur Hölle. Gott hat mir ein Rettungsboot gegeben und da hole ich rein, wie und wen ich nur kann. Nun, darüber möchte ich auch nicht richten. Das Evangelium von Jesus Christus braucht Menschen, die bereit sind, sich für seine Verbreitung senden zu lassen. Wenn wir heute darüber nachdenken, wie wir Jesu Auftrag erfüllen und unter anderem Gemeinden aufbauen können, kommen wir nicht daran vorbei, den Missionsauftrag neu zu entdecken. Wir brauchen den Ansporn, ja, den Stachel, der in diesem Gehet hin steckt. Aber was ist schiefgelaufen? Nun, als festgestellt wurde, dass etwas grundlegend falsch gelaufen war, mussten wir ja alle zugeben, wir haben Neubekehrte gezählt, aber keineswegs Jüngerschaft, die Nachfolge Jesu auch betont. Ich nenne mal zwei zugegeben etwas krasse Beispiele. In Ruanda gab es große Kirchen, sehr große Kirchen, katholische und viele verschiedene protestantische. Und es gab Kooperation zwischen ihnen und nicht wenig Interesse an Gebet und Bibelstunde und Wachstum. Trotzdem, 1994 töteten sie einander völlig ohne Bezug zu den Werten, die sie sonntags bekundet hatten. Ein anderes Beispiel. In Kanada ließen große Kirchen überall im Land Internate aus dem Boden sprießen. Diese wurden dann mit Kindern von Ureinwohnern gefüllt, egal aus welchem Stamm. Die Kinder wurden ihren Eltern zum Teil gewaltsam entzogen. Tausenden von Kindern wurden unter Strafe gezwungen, ihre Sprache, ihre Herkunft, ihre Familien zu vergessen, Christen zu werden. Sogar christliche Namen mussten sie annehmen, denn ihre eigenen seien doch heidnisch. Viele dieser Kinder starben an Heimweh oder ansteckende Krankheiten und noch heute entdeckt man weit entlegene Friedhöfe, wo diese Kinder begraben wurden, ohne dass die Eltern jemals davor erfuhren, was geschehen war. Und das alles im Namen von Mission. Gott sei Dank, Missionsbehörden auf der ganzen Welt haben gelernt, dass Jesu Missionsauftrag kein Befehl zur Unterwerfung ist. Jesus sagte nicht, machet mit Gewalt oder erobert die Welt, sondern er sagte, begegnet die anderen und entdeckt ihre Ebenbildlichkeit Gottes. Der, dem alle Macht gegeben ist, begleitet die, die ohne Druck in Worten und in Taten seine Liebe bezeugen. An dieser Stelle ein mutmachendes Beispiel, auch aus der großen, weiten Welt. In Verbindung mit dem Weltgebetstag aus Guatemala, im 20. Jahrhundert war das noch, als es in Guatemala politisch und gesellschaftlich besonders für die Landbevölkerung drunter und drüber ging, reisten sehr viele Missionare aus Nordamerika und predigten das Evangelium der Bekehrung und der Belohnung im Jenseits. Ich erinnere mich so gut an einen evangelischen Pfarrer, der dort in Guatemala eine evangelische Gemeinde betreut hatte. Und er erzählte bei einer Weltgebetstagsveranstaltung, in Nordamerika gibt es eine Organisation genannt kurz MCC. Natürlich spitzte ich die Ohren. Dieses MCC sandte junge Menschen, die mit einfachen Mitteln Wasserleitungen und bessere Kochstellen bauten. Er sagte, diese jungen Menschen haben nicht überall und viel gepredigt, sondern sie haben getan und dadurch glaubwürdige Liebe verbreitet. Statt das Evangelium anderen um die Ohren zu hauen, dürfen wir das Evangelium unseren Mitmenschen wie einen wärmenden Mantel hinhalten. Und wessen Beispiel folgen wir dabei? Natürlich Jesu Christi Beispiel. Jesus, der Auferstandene, der sagte, lehret sie, alles zu halten und befolgen, was ich euch geboten habe. 1989 predigte in Zürich der damalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau. Und er sagte unter anderem, geht hin in alle Welt heißt nicht nur, geht nach Asien und nach Afrika und nach Amerika, sondern das heißt auch, geht in die Welt der Politik, der Philosophie, geht in die Welt der Medizin, geht in die Technik. Es gibt keinen Bereich, so Johannes Rau weiter, in der Welt, der nicht unter dieser freimachenden Kraft des Wortes Gottes steht, von dem Jesus sagt, ich bin dieses Wort. Sprecht davon, dass diese Welt nicht verloren ist, weil es Hoffnung gibt für sie und weil am Ende dieser Welt, so wie am Ende unseres Lebens, nicht das gähnende Nichts weilt, sondern der Herr, an dessen Liebe wir erinnern. Der christliche Glaube ist nur dadurch weltweit wirksam geworden, weil durch die Jahrhunderte immer wieder Christen davon geredet haben und durch ihren Lebenswandel zeigten, dass sie davon geprägt sind. Heute sind christliche Gemeinden in anderen Ländern, darunter auch diejenigen, die einst von den ersten Missionaren gegründet worden waren, zu Partnern geworden. Und eigentlich ist die Bezeichnung Missionsbefehl sowieso ganz daneben. Mission im Sinne Jesu verstanden ist kein Befehl, sondern eine Aufforderung, ein Auftrag, der niemals absolut werden darf, sondern immer lebendig und beweglich bleiben sollte, muss. Wo immer seine Boten am Werk sind, da gewährt ihnen der Auferstandene den Schutz und die Hilfe seiner Gegenwart. Und seid gewiss, sagte er damals, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Diese Worte haben zig Millionen von Menschen ermutigt und getröstet. Matthäus 28, Vers 20 gehört in die Schatzkiste der Bibelstellen Juwelen. Leider sind die Worte bei manchen zur Selbstverständlichkeit geworden, zu einer Mantra, die mit einer Erwartungshaltung automatisch funktionieren soll, ohne dass man darüber nachdenkt. Jesus wurde seinem irdischen Vater Josef angekündigt als einen, dem man den Namen Immanuel geben sollte. Und Immanuel heißt Gott mit uns. Und lange, lange davor hatte Gott einem Mose mal einen gewaltigen Auftrag gegeben. Und als Mose erschrocken und ängstlich protestierte, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll und die Israeliten aus Ägypten führte, da antwortete Gott damals mit, ich will mit dir sein. Die Erfüllung dieses Zuspruchs fiel Mose aber nicht in den Schoß. Er forderte sein ganzes Vertrauen heraus. So wie der Glaube der Jünger Jesu gefordert war. Als sie zu Apostel wurden, fanden sie und alle Nachfolger und Nachfolgerinnen Kraft und Weisung in diesen liebenden und barmherzigen Worten. Für uns, so wir diesen Zuspruch annehmen, ist der Auferstandene mit in alle paar Freitage und paar Samstage unseres Lebens gegangen und überhaupt überall dorthin, wo wir nur dunkel sehen und den Stein und der Stein sehr schwer auf uns lastet, wo wir kein Mittel gegen Angst und Trauer finden, da gehen diese Worte mit. Eugen Drewermann, der katholische Theologe, setzt noch einen zusätzlichen Akzent, der mich imponiert. Wenn wir diese Verheißung annehmen, sagt er, gibt es radikal keine Einsamkeit mehr, sondern nur noch ein Gehen in Gemeinschaft. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ein schöneres Schlusswort von Jesus kann man sich kaum vorstellen. Amen.